Hallöchen und willkommen zur 10. Episode von Klassenarbeit. Ich bin eure Host Baomi Nguyen und an dieser Stelle würde ich eigentlich sagen, ich arbeite als freie Journalistin. Das stimmt nicht mehr so ganz und das leitet auch einen ganzen Reigen von Hausmitteilungen ein. Klassenarbeit wird leider nicht mehr wöchentlich erscheinen können. Leider nicht mehr jede Woche Mittwoch. Der Hintergrund dazu ist, dass ich nicht mehr nur freie Journalistin bin und das Freelancer-Leben mit großen Freuden verlasse. Ich unterstütze ab jetzt hauptamtlich die Gesellschaft für Freiheitsrechte in der Kommunikation und dementsprechend werde ich leider nicht die Kapazitäten haben, jeden Mittwoch ein neues Gespräch veröffentlichen zu können. Aber die gute Sache ist ja, ich habe Klassenarbeit als Projekt, als Nebenprojekt eigentlich, für meine Masterarbeit angefangen. Und dank des Supports meiner Universität, dank des Medienlabors der GWK, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an TOF, hatte ich die Möglichkeit, super viele Gespräche schon im Vorfeld aufzunehmen. Und ich habe mit ganz vielen tollen Gästinnen gesprochen, dessen Gespräche gerade alle ungeschnitten sind, aber nur noch produziert werden müssen. Das heißt, Klassenarbeit erscheint weiterhin, allerdings dann nicht mehr regulär jeden Mittwoch, sondern ab jetzt unregelmäßig. Die ganzen Algorithmen werden mich dafür hassen, von daher abonniert Klassenarbeit gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, wenn eine neue Episode rausgeht. Vor allem kommuniziere ich das auf klassenarbeit.info, sobald eine neue Episode erscheint, und auf Instagram unter @klassen.arbeit bekommt ihr dann auch mit, wann, mit wem die neue Episode erscheint. Und da Klassenarbeit eigentlich ja als Sidecar meiner Masterarbeit gedacht war, hatte ich mir dann gedacht, hey, ich halte mich hier maximal mit meinen Redebeiträgen und meinen Sichtweisen zurück. Ich lade ja schließlich Gästinnen zu mir ein, weil ich ihre Meinung und ihre Gedanken erfahren möchte. Was soll ich dann selber Raum einnehmen? Aber vielleicht kannst du auch mal herausstellen, wer diese Person hinter dem Mikro ist, die wöchentlich ihre Gästinnen mit der Robin-Runde unangenehm bedrängt. Diese Episode geht die regelmäßige Erscheinung von Klassenarbeit beerdigen. Daher vielleicht ein kurzer Step zurück zu den Produktionsbedingungen und wie das hier alles zustande kommt. Und ich bin selber gespannt, wie das Format jetzt weitergehen wird, weil das Thema an sich, die Dringlichkeit, die bleibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weiterhin Klassenarbeit unterstützt.
Herzlich willkommen zu Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Und ihr denkt jetzt gerade, hä, was ist das für eine Stimme, die klingt anders? Ja, weil es eine andere Person ist, die diese Stimme benutzt. Mein Name ist Mareike Kaiser und ich freue mich heute sehr auf ein Gespräch mit
Baomi Nguyen.
Schön, dass du da bist, in deinem eigenen Podcast.
Genau, und zwar hatte ich, auch gehe ich jetzt wieder aus meiner Rolle raus, jedenfalls, ich hatte nach dem Gespräch mit Mareike sie angefragt, ob sie sich vorstellen könnte, die Episode mit mir zu hosten. Und Mareike hat zugesagt und es freut mich sehr und ist heute in dieser Episode deswegen Host.
Genau, und ich freue mich vor allem darüber, weil ich viel lieber Fragen stelle, als auf sie zu antworten.
Ich auch.
Also wird das jetzt wahrscheinlich ein Fragenbattle zwischen uns beiden.
Wir sind überhaupt gar nicht im Wettbewerb.
Vielleicht schon.
Hoffentlich nicht.
Wer stellt die besseren Fragen?
Oh Gott.
Nein, es gibt ja keine guten und keine schlechten Fragen,
richtig.
Genauso wie es keine guten und keine schlechten Antworten gibt. Was mich aber total interessiert am Anfang ist, warum gibt es eigentlich diesen super tollen Podcast von dir?
Oh mein Gott, süß. Also die Idee hatte ich glaube während der Corona-Pandemie, dass man dieses Thema auf jeden Fall irgendwie beackern sollte, zumal ja ich mich mein ganzes Leben eigentlich damit befasse, um die Fragen Geld, Zugang, wer ist hier eigentlich, wer darf hier sein, wer fehlt hier eigentlich und ich mir das nicht zugetraut habe. Ich habe übrigens super lange auch gebraucht,
mich vorzustellen und zu sagen, ich bin nicht Studentin. Ich bin ja eigentlich de facto immer noch Studentin. Ich mache gerade noch den Master oder schreibe die Masterarbeit. Ich habe mich immer als ich studiere das und das vorgestellt. Ich hatte nicht das Gefühl, ich wäre genug, um zu sagen, ich bin freie Journalistin, weil ich kein Volontariat gemacht habe, weil ich nicht durch eine der Journalistenschulen gegangen bin und immer so dieses Gefühl hatte, so, kann ich eigentlich sagen, dass ich Journalistin bin oder nicht? Und deswegen diese Idee von diesem Podcast auch so ewig lange rumsaß und mir dachte so, vielleicht verkaufe ich diese Idee sogar, vielleicht pitche ich die irgendwo und vielleicht nehmen andere dieses Thema mit oder dieses Konzept mit und produzieren das. Aber wer bist du, dass du es selber machen möchtest? Und ich glaube, ein paar Begegnungen mit Menschen und Umstände später war ich dann so weit und dachte mir so, hä, also mach das doch einfach jetzt. Es gibt so viele Podcasts, die meisten sind mit zwei weißen Männern, die über irgendwas quatschen, über nichts Bestimmtes. Und die sind ja super mega erfolgreich. Und ich habe ein Thema, ein Herzensthema von mir. Und es ist gesellschaftlich relevant, meines Erachtens nach. Warum machst du es nicht einfach? Und es ist doch erstmal auch egal, wer dir zuhört oder ob du damit Geld verdienen kannst oder so, weil darüber geredet werden muss. Und daher gibt es diesen Podcast.
Wann hast du gemerkt, dass das dein Herzensthema ist?
Ich glaube, ich habe mich immer sehr schon viel damit beschäftigt, aber nie zu einem Punkt, wo ich sagen würde, ich stelle mich jetzt quasi als Expertin raus und leite das an, so im Podcast. Ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie und meine Eltern kommen aus Vietnam, sind hier nach Deutschland emigriert und von Haus aus war das immer, Bildung ist alles, Bildung ist das höchste Gut, du kannst damit alles erreichen. Bildung hat Prio, nicht nur Prio 1, sondern Prio 0,5, also wirklich steht über allem. Und das heißt, Mi muss auf jeden Fall ans Gymnasium, alles andere kommt nicht in Frage, studieren, am besten promovieren noch. Meine Mutter hat das irgendwann mal runtergerechnet. Die meinte, okay, du machst in NRW Abi, G8, das heißt, du bist 17. Ich war 17, als ich dann Abi gemacht habe. Dann studierst du 3 Jahre Bachelor, dann bist du 20, dann warst du 2 Jahre Master, dann bist du 22 und dann promovierst du 3 Jahre, dann hast du mit 25 einen Doktortitel. Und ich so, okay, alles klar. Und jetzt sitze ich hier. Ich werde 28. Ich versuche gerade mit wirklich Ach und Krach noch meine Masterarbeit jetzt endlich mal zu beenden, die ich eigentlich vor 3, 4 Jahren schon angesetzt habe. Und ich werde definitiv nicht promovieren. Wo wollte ich jetzt damit hin?
Weiß ich nicht mehr, aber was mich noch total interessiert oder woran ich noch hänge, war, dass du vorhin ja gesagt hast, dass du lange Zeit Probleme hattest, dich als freie Journalistin vorzustellen, was ich total gut kenne, weil ich eben auch nicht diese klassische Journalismusausbildung habe, beides. Und ich ganz lange journalistisch gearbeitet hatte, aber mich auch nie so vorstellen konnte, bis ich dann irgendwann mal einen Büroplatz hatte in einem Journalismusbüro und dann gemerkt habe, die ganzen JournalistInnen um mich herum machen ja genau das Gleiche wie ich. Dann könnte ich ja vielleicht auch Journalistin sein, oder? Gab es für dich so einen Moment, wo du dann das für dich sagen konntest? Oder wie ist das jetzt heute, wenn du irgendwo hinkommst im beruflichen Kontext? Kannst du dich dann jetzt so vorstellen und weißt, ja, ich bin freie Journalistin?
Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass dieser Beruf nicht so diesen Schutz hat. Also es gibt ja HandwerkerInnenberufe oder so, du machst eine Ausbildung und dann bist du zertifiziert, das oder MeisterIn und so weiter. Journalismus ist es nicht. Also jede dahergelaufene Person kann dann einfach von sich sagen, ich bin JournalistIn. Und ich glaube, erstens das war dann so ein, es gibt so viele, die sich als JournalistInnen bezeichnen, die es in meinen Augen nicht sind, A. Und B, und die ich als JournalistInnen erachte, die haben ja so viel auf dem Kasten und so viel erreicht und sind so weit weg. So, kann ich mich mit denen alle da in diese Riege packen? Also wirklich so von Leuten, die von sich behaupten, sie wären es und Leute, die das wirklich auf jeden Fall krass sind, passe ich da rein? Bin ich das? Und ich glaube, ich wollte immer Journalistin werden. Also so vom Berufsfeld her Geschichten entdecken, Geschichten erzählen, mit Leuten quatschen, Informationen sammeln, verarbeiten, aufbereiten, immer mein Ding gewesen und gleichzeitig auch, okay, scheinbar musst du ja ein Volontariat gemacht haben oder ne, alle diese Bedingungen. Und wo es mir das erste Mal wirklich so wie Schuppen vor die Augen gefallen ist, war, als ich bei der Henri-Nannen-Schule, also Journalistenschule in Hamburg, ich glaube so die renommierteste ist, ich wurde vorgeschlagen als Kandidatin. Ich habe mich selber nicht beworben. Mhm. Und da saß und dann gefragt wurde, was sind denn Ihre journalistischen Erfahrungen? Und ich habe dann gesagt, ich habe bisher nicht so super viel geschrieben. Also es gibt wenig Artikel, Produkte, Dokumente von mir, die meinen Namen tragen. Aber ich habe immer so im Umfeld davon gearbeitet. Also ich war dann bei Korrektiv habe ich dann Social Media gemacht, Community Engagement, das heißt mit SpenderInnen kommuniziert, mir die Strategie überlegt, wie wir Recherchen ausspielen und so weiter. Oder zu der Zeit war ich bei Weiß, die hatten das Produkt Ich bin Sophie Scholl betreut, was ja vom SWR und BR ist. Und da habe ich Community Management auch gemacht. Und also ich habe die Inhalte nicht ausgespielt, nicht selber geschrieben, sondern eigentlich aufgefangen an das, was an Reaktionen kam.
Und mit ihnen gearbeitet und mit den Leuten, die das dann ja konsumieren sollen.
Genau. Und für mich war das aber nicht journalistische Arbeit. Für mich war das Social Media Arbeit. Und dann saß ich da in dieser Jury, so 3-4 Leute vor mir und wurde gefragt, ich so, ja, ich arbeite an journalistischen Produkten, aber so richtig nicht. Und da meinte der Schulleiter selber so, naja, aber Sie waren ja bei Korrektiv und hier so bei Weiß und so weiter. Das ist ja alles Journalismus. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, der Schlüsselmoment, wo ich dann sagen konnte so, ah, okay. Und das Traurige ist ein bisschen, dass es von außen kommen musste, beziehungsweise von dem Schulleiter einer Journalistenschule, der dann sagt, hey, das ist vollkommen okay. Ja, du arbeitest journalistisch so. Und ich mir dann dachte, hä? Also ich muss mir von der Person das erst sagen lassen, dass es so ist, bevor ich mir selber zutraue, ich bin Journalistin. Und seitdem kann ich das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Das von mir behaupten, dass ich Journalistin bin. Oder sagen, oder als Berufsbeschreibung, hey, was machst du? Dann sage ich nicht mehr, ich bin Studentin und das, sondern nö, ich bin Journalistin.
Der perfekte Zeitpunkt, so weiterzumachen. Wir kommen zur sogenannten Robin-Runde, die du in der ersten Folge deines Podcasts ja schon etabliert hast, die ich frecherweise einfach übersprungen habe.
Zu Recht.
Aber ich freue mich trotzdem oder genau deshalb jetzt auf deine Vorstellungsrunde. Für alle, die vielleicht jetzt das erste Mal einschalten in den Podcast. Robin-Runde bedeutet, Menschen stellen sich vor und zwar möglichst breitbeinig mit möglichst großem Ego und allen Erfolgen, die in unserer kapitalistischen, patriarchalen Welt leider oder vielleicht für viele auch zum Glück eine Rolle spielen.
Wo fange ich denn an?
So viele Erfolge vorzuweisen, aber also hast du ja auch.
Ich heiße Baomi Nguyen. Ich bin 27 Jahre alt. Und das heißt, ich kann immer noch die Top 30 unter 30 irgendwann erreichen, wenn mich jemand nominiert. Okay, wo fange ich an? Also ich bin aufgewachsen im Ruhrgebiet in Bergham. Das ist bei Dortmund, im wirklich Herzen Ruhrpott. Ich habe dann in Köln Medienwissenschaften studiert und meine Abschlussarbeit zu Das Dilemma der berichterstattenden Medien in Sachen Terrorismus geschrieben, die für den Fakultätspreis nominiert wurde und konnte studieren, weil die Heinrich-Böll-Stiftung mir ein Studienstipendium ermöglicht hat. Genau, im Master mache ich jetzt Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste hier in Berlin. Ich habe für Taz, Z, Tagesspiegel geschrieben, frei. Und ja, bin Stipendiatin von, von der Deutschlandstiftung Integration. Da habe ich ein Mentoringship mit Steffen Hebestreit. Der ist der Chef des Bundespresseamts und Regierungssprecher. Ich habe in dem Zuge, in dem Stipendium zusammen die Preisverleihung an Dunja Hayali für den Talisman-Preis, co-moderiert mit Jo Schück. Womit kann man noch flexen?
Mit diesem Podcast hier vielleicht.
Mit diesem Podcast hier. Ich bin sehr stolz und froh, dass ich irgendwann selber sagen konnte, ich ergebe mich nicht mehr irgendwelchen vermeintlichen journalistischen Standards, was ein Podcast ist, was ein journalistisches Produkt ist, sondern ich mache das einfach und wenn es Leuten gefällt, gefällt's. Wenn es nicht so ist, dann ist es einfach ein Podcast, der hier in der Welt jetzt rumschwirrt und existiert. Muss ja auch nicht Journalismus sein. Ich bin happy und stolz über meine Fähigkeit und Empathie zu sagen, ich sehe Widersprüche in der Welt, ich habe Fragen und ich stelle sie auch. Und ich knicke nicht ein, wenn vor mir, zum Beispiel, ich war eingeladen, ich war eingeladen im Schloss Bellevue, Empfang von Frank-Walter Steinmeier und es ging um, was war das denn nochmal? Auf jeden Fall, der Ukraine-Krieg ging gerade so ungefähr, glaube ich, los. Die Gesellschaft, ne, driftet auseinander, so, was verbindet uns denn noch? So eine Erzählung beschwören, wie die Gesellschaft noch zusammenhält. Und gerade nach Corona super gebeutelt und da die Alten, da die Jungen und das, er dann erzählt hat, was die Gefahren für die Gesellschaft gerade sind und dann irgendwie unterbrachte, hier, das freiwillige soziale Jahr muss ein verpflichtendes Jahr werden für die ganzen jungen Leute, die sich engagieren, damit die irgendwie lernen, was Zusammenhalt ist oder der Dienst an der Gesellschaft. Und da ist mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil ich mir dachte, Moment, also die jungen Leute, die hier eingeladen sind, das sind alles, die sich so ein abrackern und sich schon ehrenamtlich engagieren und möchtest verlangen, dass alle Jugendlichen oder alle jungen Menschen sich engagieren, so während uns die Welt um die Ohren fliegt, während Walter Lübcke erschossen wird, Hanau, Halle, all das passiert, aber du redest kein bisschen vom Rechtsruck oder von der Gefahr von Rechtsextremismus. Und nach der Rede gab es einen Empfang, das war wahrscheinlich Champagner, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam Steinmeier dann irgendwann auch zu uns und wollte mit uns ins Gespräch kommen und dann meinte ich so, vielen Dank für Ihre Rede. Ich habe einfach den Aspekt vermisst von, was ist mit uns rassifizierten Menschen, von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die in diesem Klima ständig irgendeiner Bedrohung von rechts ausgesetzt werden, denen nicht zugehört wird und immer nur abgewiegelt wird, so, ja, ist ja nicht so schlimm. So. Es wurde ein Politiker erschossen, der weiß, ist von der CDU, glaube ich.
Ja.
Ja. Und das war an dem Tag, als es passiert ist, nicht mal die erste Meldung. Das war irgendwann erst so, ach so, by the way, er wurde erschossen von einem Neonazi. Das war nicht mal die erste Meldung wert. Oder eben diese ganze, Clusterfuck-Aufarbeitungsscheiße, was Halle und Hanau angeht. Warum findet das eigentlich keinen Eingang? Das habe ich ihm natürlich nicht so serviert in den Worten und nicht in der Wut und Schmerz, sondern sehr diplomatisch. Und seine Reaktion war, das habe ich ja angesprochen. Wir haben ja über Zusammenhalt geredet und Rechtsruck. Es war ein Halbsatz. Ich habe wirklich original, weil ich mir dachte, der will mich doch jetzt nicht gaslighten, oder? Ich bin nach Hause gefahren und habe mir die Rede, das Manuskript angeschaut und war so, ja, stimmt, doch, er hat es erwähnt, es war wirklich nur der Halbsatz, aber ja, ich hatte es richtig in Erinnerung. Und in der Situation war ich aber nur so kurz so, also wollte ich nur mal anmerken, sehr gute Rede, dankeschön. Und dann kam die Fotografin vorbei und wir haben ein Foto gemacht und eins davon ist relativ witzig, weil du siehst wirklich in meinem Gesicht, wie ich ihn anschaue und sehr skeptisch bin. Also ich kenne Frank-Walter Steinmeier als Mensch nicht persönlich und ich beschreibe jetzt nur diesen einen Moment. Und da hatte ich mich so out of place gefühlt in diesem Anwesen und eben der Herr Bundespräsident wirklich in der deutschen Politik, ne, über, also formal über Kanzlerin, Kanzler stehend, die oberste staatliche Repräsentanz Deutschlands und so ein Gespräch. Ich war relativ enttäuscht.
Können wir ganz kurz Stopp machen?
Ja. Ich möchte übrigens an dieser Stelle gerne betonen und anmerken, dass Mareike mit einem Strauß Blumen hier ankam und ich vollkommen überrascht und überwältigt und angetan war von dieser Geste. Und die stehen jetzt in diesem sehr, sehr sterilen Studio bisschen traurig in einem Wasserglas rum, aber wir versuchen das Beste. Ich mach mal schnell ein Foto von, das können wir dann auf jeden Fall in die Shownotes dann packen, wie das hier aussieht.
Gibt's Fotos und Shownotes?
Ja.
Ah, cool, wusste ich nicht.
Ja.
Okay, ich mache jetzt einfach weiter.
Ja.
Wenn du in solchen Umgebungen bist, beim Bundespräsidenten zum Beispiel, wie fühlst du dich da?
Ich fühle sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles so richtig auseinander dividieren kann. Gar nicht so sehr, also alles, eigentlich alles gleichzeitig. Out of place. Also das ist jetzt zum Beispiel sehr spezifisch. Da bekommen ja auch nicht alle Zugang zu. Deswegen, ich glaube, sehr viele Menschen würden sich da out of place fühlen. So, egal aus welcher Ecke sie kommen.
Aber einige vielleicht auch nicht.
Vielleicht einige nicht, die regelmäßig da sind, auf jeden Fall. Oder irgendwelche anderen PräsidentInnen oder so, klar. Ich bin aber rein und war nur so, okay, so sieht das hier also aus. Und bin mir auch bewusst, dass es eine symbolische Funktion natürlich hat. Dass es prunkvoll aussehen muss und hochpoliert. Und ich glaube, was mir in solchen Kontexten dann immer einfällt und was mich total verlegen macht, sind die Servicekräfte.
Mhm.
Da laufen Leute rum, die servieren dir Häppchen oder drücken dir ein Glas von irgendeinem teurem Getränk in die Hand. Und ich denke mir so oft, weil meine Mutter lange Zeit gekellnert hat, das war eigentlich mein Place gewesen. Oder zum Beispiel, wenn in einem Raum voller weißen Leute ich da drin bin und die einzigen anderen POCs neben mir, das sind die Serviceleute. Das sind nie die GästInnen, die ExpertInnen, die gefragt werden. Das ist meistens dann sehe ich sie an der Garderobe, weiß ich nicht, an der Garderobe oder am Buffet oder was auch immer. Ich fühle mich gleichzeitig fremd und gleichzeitig darin bestärkt, dass ich da bin. Also da geht bei mir dann direkt das Programm los. Du gehst deine ganze Biografie durch, denkst dir, du bist irgendein Einzelkind von einer ArbeiterInnenfamilie, von zugewanderten Menschen aus dem tiefsten Ruhrpott. Und jetzt bist du in Berlin und bist zu diesem Space eingeladen. Diese Einladung kam per Post auf sehr schwerem Briefpapier, wo mein Name handschriftlich geschrieben stand. Und ich immer noch sehr froh darüber bin, dass sie den Namen richtig geschrieben haben. Aber the bar is low. Wie du merkst, the bar is in hell. Also, dass man sich darüber freut, auch eine Sache. Aber ich gehe da schon mit einem Selbstverständnis rein von, das ist auch mein Raum. Und es schmerzt mich gleichzeitig zu wissen, dieser Raum wird dir nicht ermöglicht oder gegeben oder wird von dir ferngehalten. Aber gerade, dass ich hier bin und ich merke auch, ich lasse mich davon nicht einschüchtern mehr. Ich glaube, früher war es definitiv anders. So früher so, oh mein Gott, ich möchte unbedingt nicht auffallen oder so. Ich glaube, ich missachte regelmäßig Dresscodes und weiß, dass es sich nicht gehört. Oder dass es nicht die Etikette ist. Und ich passe mich insoweit an, dass ich jetzt nicht formell zu einem gewissen Grad, wo es mir bei mir dann aufhört. Ich werde da nicht extra irgendwo hinfahren, neue Schuhe kaufen, neue Kleidung, nur um für dieses eine Event da reinzupassen. Und da kann ich mittlerweile sagen, nö, muss nicht. Und zum Beispiel auch Theater. Ich habe Theater irgendwann für mich entdeckt. Das war für mich immer Hochkultur. Es war immer für mich so. Und in den ersten Platzkategorien, die teuren, da kosten die ja auch mal 80 bis 100 Euro oder noch mehr. Und da sitzen diese ganzen feinen Leute wirklich komplett hergeputzt und so schnieke und fein und alles. Und ich komme vielleicht direkt von der Uni oder von irgendeiner Verabredung genauso und setze mich dahin und merke, dass ich out of place bin und das ist so ein unangenehmer Seitenblick. A, was macht sie in dieser Kategorie vielleicht? Und B, so, was macht sie überhaupt hier? Und wie kleidet sie sich? Ich mag dieses Stören.
Mhm.
Ich glaube, das ist für mich super empowernd.
Und gab es irgendwann so einen Switch, weil du ja vorhin gesagt hast, so, du konntest das nicht immer.
Mhm.
Und es gab schon so eine Zeit, wo es dann eher so war, ich will nicht auffallen. Wie hat sich das verändert? Wie hast du dir das erarbeitet?
Ich glaube, woran ich das auf jeden Fall festmachen kann, als ich dann dieses Stipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung bekommen habe, bin ich nach Berlin gefahren, da waren die Auswahlgespräche und so weiter oder die Zusage und so weiter und da waren wir in dieser riesigen Repräsentanz und ich hatte mich gekleidet, wie ich dachte, man sich zu Vorstellungsgesprächen kleidet und zwar weiße Bluse, Blazer, irgendwie Rock oder ne Anzugshose, was auch immer und dann war ich da und da laufen Menschen dann rum, auch mit StipendiatInnen, mit also dieser Typus Mensch von hier, hippie-esque, also Raster, diese überweiten Hosen, keine Schuhe. Und ich stehe da und denke mir so, okay, Also wir beide sind out of place und wir müssen eigentlich irgendwo im Dazwischen sein, aber irgendwie gerade so, das geht beides alles gleichzeitig? Hä? Und da auch erst gemerkt, ich muss mir das jetzt alles erlernen erstmal. Also allein diese Formate, so dieses, was ist ein Workshop? Was ist eine Podiums-Fishbowl, was auch immer Diskussion? Da sitzen jetzt sehr gestandene ExpertInnen irgendwie und reden. Und muss ich denen zuhören? Kann ich in der Zwischenzeit was anderes machen? Muss ich mitschreiben? Allein der Kontext und dann natürlich auch im Studium an der Uni. Und da aber auch durchgegangen bin, irgendwann gemerkt habe, so, okay, also irgendwie weird oder irgendwie wissen Leute so, die wissen direkt, wie man eine Seminararbeit schreibt oder wie ein Vortrag gehalten wird oder alles Mögliche. I don't. Mhm. Ich muss mir Sekundärliteratur anlesen zu, wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit.
Aber wann kam dann so der Moment, wo du dann vielleicht das erste Mal gedacht hast, okay, mir sind die Dresscodes hier egal, ich ziehe meinen eigenen Dresscode durch?
Ich hatte ein Praktikum, wo das Pflicht war, formell zu erscheinen. Und ich glaube, nach dem Praktikum habe ich mir vorgenommen, nie irgendwo zu arbeiten, wo das mandatory ist, mhm. wo das verpflichtend ist. Weil das einfach wirklich ein Korsett war. Es war, ich kam da an und es hat sich alles falsch angefühlt, alles out of place, alles ein riesiges Theaterschauspiel. Also so performancemäßig so, wir spielen hier gerade Theater. Aber eigentlich wissen wir das auch alle. Warum macht hier nur keiner was? Mhm. Oder widersetzt sich dem sozusagen oder bricht dann halt da irgendwie raus. Und ich glaube, das hat zum Beispiel meinem Verständnis dann geholfen, so, ich mach das jetzt einfach. Und da werden Blicke kommen. Aber diese Irritation zu sein und quasi damit auch zu beweisen, es gibt so diese ungeschriebenen Regeln und irgendwie wissen die alle oder vielleicht auch nicht oder diese Codes. Aber ich breche einfach mal mit denen. Was willst du machen? So, also was, werde ich dir jetzt rausgezogen aus der ersten Theaterreihe, weil ich dann nicht irgendwie formell erscheine oder was? Nö, wir können das machen. Das macht nur keiner. Mhm. Und ich glaube, das war einfach, glaube ich, ein Ergebnis von, ne, durch dieses ganze Ding durch, also wirklich durch Studium, durch diese Stipendiaten-Ding, du redest mit wichtigen Leuten. Und ich glaube, das ist nämlich auch zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Podiumsdiskussionen, Fragerunden habe ich immer sehr wörtlich genommen. Also wirklich das war noch bevor ich irgendwie dachte, ich mache was Journalistisches oder werde Journalistin oder so. Ich wollte einfach Fragen stellen, die mich interessieren und ich wollte keine Wischiwaschi-Antwort, die man dann sonst irgendwie in Interviews oder so bekommt. Und da habe ich diese Fragen gestellt und dann aber auch gemerkt, so, das ist, A, du redest dich drum rum oder B, du bügelst das jetzt so weich glatt, dass es eine Nicht-Antwort ist. Aber in solchen Fragerunden hast du ja auch nicht die Zeit oder die Möglichkeit, nochmal nachzuhaken und dann quasi die Antwort rauszupressen, die du dir erwünscht. Und ich glaube, da an dem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, auch Theater, mir ist deine Position egal. Ich stelle dir hier jetzt gerade die Frage und es ist mir wirklich gerade überhaupt nicht wichtig, ob du Bundespräsident, Bundeskanzler, Außenministerin, was auch immer bist. Ich möchte einfach von Mensch zu Mensch möchte ich gerne eine Antwort auf meine Frage. Ich glaube, Respekt verloren ist zu weit gegriffen, aber das hat mir auf jeden Fall diese Ehrfurcht, diese Angst und Ehrfurcht und diese Unberührbarkeit von Menschen genommen, indem ich Fragen gestellt habe und gemerkt habe, wir sind auch alle nur Menschen. Und ich glaube, das ist diese Selbstverständlichkeit, die auch oft kommentiert wird, so zu diesem, boah, voll mutig oder boah, voll krass, hätte ich nie gemacht. Diese Stelle habe ich auch gepostet in einem Buch. Die hat so mit mir resoniert, als du beschrieben hast, Leute sagen, dass es voll mutig ist, wenn ich irgendwie da nach einem Praktikum frage oder da nach einem Job oder so, aber das ist nicht Mut. Und ich empfinde das in dem Sinne auch gar nicht als mutig, sondern einfach nur, das ist eigentlich auch mein gutes Recht.
Ja, und gleichzeitig, ich habe nichts zu verlieren.
Genau, das ist das nämlich am Ende. Ich habe nichts zu verlieren. Und gar nicht so diese Frage, das gehört sich nicht. Das stellt sich bei mir gar nicht. Also ich glaube, in dem Sinne sind wir mit unserer Herkunft oder wie wir aufgewachsen sind sogar ein bisschen befreiter, weil wir nicht gebunden werden von, das gehört sich nicht und das sollte nicht so und dann man sich dann zurückhält, sondern wir machen einfach. So diese MacherInnen-Art, so Malochen zum Beispiel ja auch.
Ja.
Und ich glaube, das ist so eine wahnsinnige Qualität, die bisher nicht als solche betrachtet wurde.
Also das kann ich auf jeden Fall total gut nachempfinden, diese Ja, muss ich nochmal länger auch drüber nachdenken, welches Wort das vielleicht ist, aber Ehrfurcht finde ich ganz gut, die habe ich auch nicht. Also ich habe keine Ehrfurcht vor jemandem wegen seiner sozialen oder beruflichen Stellung oder so. Mhm. Hatte ich noch nie und genau, also das kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, es gibt dann aber vielleicht so andere Codes, die dann irgendwie wichtiger werden. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass immer bevor ich auf eine Bühne gehe, ich darauf achte, dass meine Schuhe irgendwie sauber sind, weil ich eben aus so einer Familie komme, wo vor allem die Männer eben sehr körperlich hart und auch dreckig gearbeitet haben, unter Tage zum Beispiel oder eben auf dem Bauernhof. Und dann war es eben wichtig, wenn du dich außerhalb der Arbeit bewegt hast, dass die Schuhe halt sauber waren, dass eben nicht jeder sieht, eigentlich bei der Arbeit bist du so dreckig. Und das gibt sich ja manchmal, über Generationen geht das dann ja manchmal so weiter. Und gleichzeitig,
das hat Marina ja auch beschrieben, so dieses, es ist egal, wie du bist oder ob du gerade Geld zum Leben oder Trinken, Essen hast, die Kleidung sitzt. Man muss nicht mit den letzten Fetzen und so rumlaufen. Ich merke das zum Beispiel auch bei mir. Eine Zeit lang habe ich gewisse Socken getragen, und die waren qualitativ wahrscheinlich nicht so gut. Auf jeden Fall gab es da immer Löcher. Hat mich nie gestört. Und meine Eltern, als ich da zu Besuch war, haben das gesehen, waren sofort, entweder du stopfst es oder du wirst die weg und holst die neue. Kind, wie läufst du denn rum? Und ich so, naja, aber der Rest der Socken, nämlich vom Zeh oder von den Zehen weg nach oben, ist ja vollkommen intakt. Ist ja gar kein Problem. Außerdem, meine Füße sind in Schuhen. Idealerweise sieht man das eh nicht. Also warum jetzt dieser ganze Aufriss? Und da merke ich zum Beispiel auch so dieses nach außen hin wirken, wie man auftritt und so weiter, dass man dem befolgen sollte oder so, wo ich mittlerweile aber selbstbewusst dann sagen kann, so, nee, also abgesehen davon, dass es immer noch den Zweck erfüllt, nö.
Mhm. Und ist das vielleicht dann so ein Punkt auch, an dem, das ist jetzt so ganz verallgemeinert, aber ich frage es trotzdem, an dem man merkt, dass man es alles so in Anführungszeichen irgendwie geschafft hat? Also weißt du, indem du nicht mehr die Unsicherheit zum Beispiel deiner Eltern über kaputte Socken weiterträgst, sondern du weißt, du hast schon quasi dein Standing, du weißt, was du kannst da jetzt irgendwo hingehen, scheiß auf die Löcher in den Socken.
Das ist in dem Sinne ganz interessant, weil ich glaube, von außen betrachtet, ja, ich habe es geschafft. Und gleichzeitig bist du an dieser Position und siehst, nee, das ist eine andere Kategorie. Ich bin von außen gesehen da, wo Leute sagen würden, die ist eine Aufsteigerin, die ist erfolgreich, die hat es geschafft. Und gleichzeitig diese ganzen Zwischenmomente, diese gläsernen Decken, diese Widerstände, diese Momente, zum Beispiel, wenn du in Redaktion sitzt und ein Thema pitchst. Ich hatte ein Thema gepitcht zur Obdachlosigkeit. Ich wollte, das war im zweiten Corona-Winter, begleiten und das war erstmal, hä? Warum? Und ich so, hey, wie, warum? Das ist eigentlich ein Thema, das sollte eigentlich einmal die Woche mindestens wahrscheinlich behandelt werden, aber wie, warum? Es ist gerade auf jeden Fall nochmal super drastisch, weil zweiter Corona-Winter.
Interessiert in den Redaktionen niemanden?
Nee. Also ganz viele Geschichten, die ich da halt für wichtig achte, weil es eben soziale Ungerechtigkeiten sind oder Schieflagen, stoßt man dann halt auf, okay, das bringt keine Klicks, das interessiert niemanden, es ist nicht interessant genug. Und da frage ich mich dann oft, ja, aber für wen? Und ich glaube, zum Beispiel mit diesem Podcast ist es genauso gewesen, das sind keine Wohlfühlgeschichten. Das wird richtig wehtun. Ich glaube, es gibt Episoden, die tun auch richtig weh und sind schmerzhaft und unangenehm. Und trotz all dessen bin ich ja privilegiert. Ich sitze an dieser Position, ich kann diesen Podcast machen, von meiner eigenen Kraft aus. Ich habe Zugänge. Was war die Frage nochmal?
Keine Ahnung. Aber erzähl doch mal, du hast jetzt schon einige Podcast-Gespräche geführt. Was hast du jetzt schon mitgenommen oder vielleicht was hat dich bis jetzt überrascht?
Ich habe das ohne großes, ich hatte den Namen. Und ich hatte die Idee, dass es ein Podcast werden soll und dass ich mit Leuten spreche. Das war der Anfang. Und als ich dann damit rausging, war so, ach so, ja, stimmt, da brauchst du ja noch ein Logo. Die Geschichte dazu, bei mir in der Ecke, sind immer irgendwelche Baustellen. Immer. Und da lag irgendwann mal, sehr spät am Abend, ganz herrenlos, so ein umgeknicktes Straßenschild auf dem Boden, das offensichtlich gerade nicht mehr verwendet wurde. Und das ist eben dieses Baustellenschild. Und ich bin da abends daran vorbeigelaufen und dachte mir nichts dabei. Und dann ging ich daran vorbei, dann wieder ein paar Schritte zurück und so, Okay, das nehme ich jetzt mit nach Hause. Ich habe dieses Straßenschild mit nach Hause genommen. Es steht, also dieses Logo, es ist existiert physisch. Das ist kein Photoshop, es ist ein Straßenschild. Und irgendwann gab es so diese Plakate von so Karl Marx, der diese Geste macht, wie bei diesen US, so we want you, aber mit einem Karl-Marx-Kopf, komplett zutapeziert, irgendwie so eine Wand. Und ich gucke mir das so an, denke mir so, okay, ich nehme mal jetzt ein Plakat davon mit, das schadet ja auch niemanden. Und dann schneide ich den Kopf von Karl Marx aus und klatsche den auf dieses Baustellenschild. Und dieses Schild stand dann bei mir rum. Witzigerweise, die sind ja echt riesig. Also wenn die erstmal in so einem Kontext sind, in der Wohnung, merkst du erst, wie groß das alles ist. Mhm. Und da stand das erstmal einfach komplett random in meiner Wohnung rum. Und als ich dann mir überlegen musste, so fuck, was nehme ich denn als Logo oder so, drehe ich mich um, gucke dahin und ich so, ja, das wird das jetzt. Ich mache jetzt ein Foto davon, entferne den Hintergrund, das ist jetzt einfach mein Logo. Okay. Und ich gehe gerne rein in Gespräche und weiß, wer diese Person vor mir ist oder vielleicht so ein paar biografische Sachen oder wie sie sich positioniert. Finde aber auch, es lebt davon, von dem Gespräch an sich. Ich möchte kein festes Format in dem Sinne. Und der Rest ist einfach Freestyle. Und ganz viele Leute, auch inklusive dir, haben mich dann auch gefragt, hast du so einen Gesprächsleitfaden? So, was, worüber reden wir? Was machen wir? Kannst du mir Fragen vorher zuschicken? Und ich sitze da und denke mir, die Fragen kommen mir und es gibt nichts Bestimmtes, worüber wir reden müssen oder können. Und ich finde, das ist nämlich das Schöne dran. Ich nagel dich jetzt zum Beispiel nicht auf Klasse oder Klassismus oder Armut, soziale Ungerechtigkeit fest. Diese Diskriminierungsformen sind ja alle super miteinander verwoben. Ich habe Episoden, da reden wir vielleicht sogar größtenteils über rassistische Strukturen, die aber genauso damit verbunden sind. Und man kann die nicht auseinander dividieren. Und ich finde das gut, das ganzheitlich zu sehen. Das klingt jetzt auch, das klingt jetzt schon fast ein bisschen esoterisch, aber so in isoliert, so, das ist jetzt der Punkt, wo Klassismus gerade greift, sondern
ja. Nein. Du bist ja mehr als Person, als der Teil von dir, der von Klassismus betroffen ist.
Eben, und wenn ich zum Beispiel in einen Raum reingehe, sieht man als erstes vielleicht auch eher meine Hautfarbe als meinen Habitus oder meinen Stallgeruch oder riecht meinen Stallgeruch oder was auch immer.
Also ich habe nichts gerochen heute.
Dankeschön, tut sehr gut. Das Ding ist, wir sitzen jetzt hier in dieser Sprecherkabine.
Okay, hier stinkt's.
Es stinkt's. Frag mich, ob das Mareike ist oder ob ich das bin.
Nein, wir beide zusammen. Und die Blumen.
Aber ich bin sehr dankbar drum, wenn Gespräche offen und menschlich sind. Und gar nicht so sehr, was ich wirklich vermeiden will, sind diese Aufstiegsgeschichten erzählen. Davon haben wir genug. Dafür gibt es auch eine ganze Plattform, die heißt LinkedIn. Und das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Also ich möchte einfach die Person dahinter auch kennenlernen. Und dann möglichst über dem großen Thema Klasse, Klassismus, soziale Ungerechtigkeit, dass es eben einen Raum bekommt, wo man das adressieren kann.
Hast du deinen Eltern vom Podcast erzählt?
Nee.
Nee?
Mm-mm. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob die so viel damit anfangen können. Meine Eltern denken immer noch und ich glaube halt auch von Hause aus und eben der Sozialisation, Erfolg ist, wenn du in einem krassen Unternehmen krasse Position erlangst. Und dass ich jetzt irgendwie Journalistin geworden bin und halt in diese Freiberuflichkeit, die erzwungen ist, einfach weil es kaum Festanstellungen gibt. Ich wollte nie Freiberuflerin sein. Ich habe darin keine Freiheit und Flexibilität gesehen. Das war für mich einfach und ist es immer noch Angst und Stress. Hast ein geregeltes Einkommen, bist krankenversichert, sozialversichert, ne, so. Die waren nicht so super happy drüber und meinten so, ah, okay, du wechselst aber auch vor nach jedem Jahr irgendwie deine Arbeitsstelle, so alles okay. Ja, also vor allem im Journalismus ist es ein bisschen anders. Es ist eigentlich sogar gut, dass du regelmäßig wechselst und dir andere Referenzen reinholst. Und angesichts meiner Lebenslage meinte meine Mutter irgendwann so, sicher? So mit Journalismus und Freiberuflichkeit, weil, warte mal, hier, Tesla ist doch hier doch bei Berlin da in der Ecke, da kannst du doch in die Kommunikation. Also ich musste lachen und innerlich weinen gleichzeitig, weil ich mir dachte, ich verstehe total, was sie meint. Ich verstehe das total und ehrlich gesagt, ich könnte das ja auch machen. Mhm. Und gleichzeitig so, absolut, nein, auf gar keinen Fall. Habe auch zum Beispiel oft gesagt, bevor ich für Springer arbeite, lande ich lieber arbeits- und wohnungslos in der Gosse. Mit meiner Haltung vereinbart sich das einfach nicht, mache ich nicht. Ich muss da ein bisschen Arbeit machen, meine Eltern zu beruhigen. Dass das, was ich mache, und es ist auch anstrengend und es ist nervenaufreibend, aber dass es für mich der richtige Weg ist, während die mit ihrem Wunsch, unser Kind sollte es doch mal besser haben als wir. Ich glaube, gerade income-technisch Also mein Vater arbeitet bei IKEA, fährt seit 28 Jahren Gabelstapler im Lager und meine Mutter ist Hausfrau. Und ich glaube aktuell tatsächlich, dass er mit seinem geregelten Einkommen mehr Income hat als ich. Obwohl ich bald hier jetzt mit 2 Abschlüssen sitze. Aber das macht mir nicht mehr so viel aus. Und die sorgen sich krass drum. Und wenn ich denen jetzt noch erzählen würde, ich mache diesen Podcast.
Ohne Geld.
No backing, nichts. Und ich habe diese Möglichkeit, weil ich hier an der Uni, wo ich meine Masterarbeit jetzt endlich mal zu Ende schreiben sollte, diese ganzen technischen Geräte bekomme. Ich glaube, die könnten nachts nicht mehr schlafen.
Mhm.
Also viel so eine Haltung von, ich möchte euch den Kummer ersparen. Es ist Kummer auch für mich selber. Aber vor allem ihr, die es nicht richtig nachvollziehen könnt und versteht. Und ich weiß, ihr würdet euch echt für jedes bisschen Sorgen machen. Ich halte das von euch fern. Also gar nicht ein Verheimlichen, sondern einfach nur ein, ich erzähle euch, wenn es gut läuft und dann könnt ihr auch stolz darauf sein, aber bis dato werdet ihr einfach schlaflos euch rumwälzen und das will ich nicht, weil ihr auch keinen Einfluss darauf habt, genauso wenig wie ich.
Es ist ja auch so ein, finde ich, so ein Verständnisproblem, klingt jetzt negativer, als ich es meine, aber so verschiedene Perspektiven auf Arbeit, auf Wert, auf Geld, auf vielleicht auch Leidenschaften oder so. Ich habe in dieser Serie Neue Malore das erste Gespräch mit meinem Vater geführt und am Ende habe ich ihn dann irgendwie gefragt, ob er sich denn eigentlich auch vorstellen könnte, eine andere Arbeit zu machen, also die nicht so körperlich anstrengend ist, zum Beispiel meine als Journalistin. Und dann meinte er auch, ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was du machst. So, also meine Eltern verstehen gar nicht so wirklich meinen Beruf, finden das mit den Büchern schreiben auch immer so, also ganz viele Leute jetzt so aus unserer Bubble, sage ich mal, hören ja Buchvertrag und denken so, wow, toll. Bei meiner Mutter ist es so, wenn ich ihr vom neuen Buchvertrag erzähle, dass sie sagt, muss das denn sein? Und das drückt für mich einfach so dieses Unverständnis so gut aus. Und hat mein Vater mich in diesem Gespräch gefragt, was ich denn beruflich machen würde, wenn ich jetzt nicht nochmal Journalistin werden würde. So ein bisschen so, was jetzt so mein Traumjob wäre. Und ich habe gesagt, Musikerin. Und dann meinte er auch, ja, nochmal so eine brotlose Kunst.
Ja, ja, total. Also ich kenne das auch total gut. Also mein Vater hat, ich glaube, das Äquivalent zur Hauptschulabschluss, weiß man ja alles nicht. Also meine Eltern haben vietnamesische Abschlüsse, die hier in Deutschland wahrscheinlich weder anerkannt wurden, noch irgendwie umrechenbar wären. Und er hatte damals diesen Job bekommen und das wird er bis zur Rente machen. Und das ist vollkommen normal. Es gibt keinen, ich würde gerne in einem Beruf bearbeiten, den ich mir wünsche oder was mir liegt und neigt. Das ist einfach, ich habe den und er ist so dankbar dafür, dass er diesen Job hat und zum Beispiel Generationen von Leiharbeitenden gesehen hat, die dann ja auch von heute auf morgen gekündigt werden, die dann einfach verschwinden, deren Arbeitsbedingungen halt noch prekärer ist oder schlechter bezahlt werden und so weiter, dass er dann gesagt hat, so nö, ich bin hier zufrieden, ich habe hier dieses sichere Einkommen, diese Sicherheit und ich glaube, das hat sich sehr auf mich auch übertragen. Und deswegen auch so innerlich diese Neigung von so, oh Gott, ich will angestellt sein, ich will nicht frei sein. Ich muss Steuern machen und sehen, wo ich bleibe und Jobs akquirieren und so weiter. Und es ist Stress. Und sobald du mal krank bist und ausfällst, hast du kein Krankengeld. Neben Verdienstausfall, weil du ja nicht arbeiten kannst. Und das sind alles so Dinge, ich glaube, nee. Also das ist nicht das, was meine Eltern sich vorstellen unter meine Tochter sollte es mal besser haben. Mir ist nämlich noch eine Geschichte eingefallen, gerade als du das erzählt hast mit Eltern und so weiter. Ich hatte das bisher immer auch als eine sehr typisch Migra-Sache gesehen. Also diese Entfremdung, A und B, dass Eltern irgendwie nicht so richtig verstehen, was man da halt gerade macht. Und ich hatte diese Gespräche so oft mit Leuten. Bei einer Veranstaltung, Olaf Scholz ist dann vorbeigekommen und es gab dann ein Gruppenfoto mit uns 120 Stips und Olaf Scholz in der Mitte. Und du kannst dir vorstellen, das war ein Gedränge, dass alle natürlich irgendwie in die Mitte wollten. Und ich war nur so, auf gar keinen Fall begebe ich mich in diese Menschenmasse. Ich stehe sehr, sehr weit irgendwo am Rand, wirklich, wo ich Ruhe habe und kein Gedränge ist. Und da war dieses Foto und ich habe es meiner Mutter geschickt. Ich habe ihr nicht mal erzählt, dass es diese Veranstaltung gab. Ihr erster Kommentar war so, hättest du dich nicht näher an Olaf Scholz ranstellen können? Oder wenn ich irgendwie ein Foto schieße, wo ich auf so einem super, weiß nicht, gehobenen Event oder so irgendwie irgendwas bin, dass meine Mutter dann erstmal schreibt so, ach Kind, trag dir doch bitte Labello auf, deine Lippen sind so trocken. Wo ich mir denke, okay, Prios. Also ich sitze hier, der Regierungssprecher ist mein Mentor. Wir sind per Du. Ich sitze in seinem Büro und schicke dir gerade ein Foto von. Und die erste Reaktion von dir ist, Kind, deine Lippen sind so rissig. Bitte denk dran, Labello zu tragen und mehr zu trinken. Und ich so, okay.
Und gleichzeitig aber total gut, weil das ja auch wieder so ein bisschen dieses Ehrfurchtslose widerspiegelt, ja, oder? Weil absolut. Deinen Eltern ist dann auch egal, ob das der Pressesprecher, Bundespräsident, whatever
die
ist.
Waren, wer ist das?
Ja.
Und ich merke auch, ich bin so oft einem Stolz hinterhergelaufen, dass meine Eltern mal stolz auf mich sind, so auf diese Aufstiegsgeschichte. Aber ich das ja auch von denen habe, diese Ehrfurchtslosigkeit sozusagen, dieses nur, es ist egal, wer da sitzt, da gibt es keine Hemmungen oder kein Überhöhen oder Unterhöhen dann in dem Sinne auch. Wobei ich sagen kann, ich hatte letztens die Gelegenheit, bei den Festivitäten von 75 Jahre Grundgesetz da an einem Forum teilzunehmen, Bürgerdialog, ungegendert natürlich, mit Olaf Scholz. Zum Ende hin, ich mach das nie. Also das passt ja auch zu unserer Einstellung sozusagen, so Fotos mit Promis oder so. Es gibt mir halt gar nichts, wirklich gar nichts. Weiß aber, das ist für meine Eltern eine Auszeichnung. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich bin danach hingegangen zu Olaf Scholz und meinte dann so, können wir bitte ein Selfie machen? Auch schon so in dem Wissen, ich werde es nirgendwo posten, ich werde es nur meinen Eltern schicken, fertig. Und habe denen das dann auch geschickt und die Reaktion war so, oh mein Gott, das ist so wertvoll, das ist so schön. Der Kommentar bei meiner Mutter war, sorry, das Bild lädt gerade nicht, das Internet ist so schlecht. Direkt da drauf. Hat dann das Bild aber gesehen. Was haben meine Eltern gemacht? Die haben sich das Bild ausdrucken lassen, eingerahmt und das hängt jetzt irgendwo in der Wohnung. Das heißt, wenn ich meine Eltern besuchen gehe und nach Hause komme, werde ich in dieses Foto starren müssen, wo ich mit Olaf Scholz in so ein bisschen awkward Selfie da stehe und mir denke so, okay, das war jetzt ein Eigentor-Mie, so was ich mir selber antue, aber das war zum Beispiel, wo ich auch gemerkt habe, die sind stolz auf mich. Die können es vielleicht nicht ausdrücken. Und für mich ist das kein Zeichen von Erfolg oder Aufstieg. Aber für sie ist es. Und das habe ich dann für sie gemacht. Und wenn sie das dadurch dann eher verstehen, wenn ich dann die Sprache spreche sozusagen, dann mache ich das gerne. Auch als ich die Selfie gemacht habe, ich hasse mich. Warum mache ich das hier gerade? Das ist so peinlich. Aber ja, es ging ja nicht um mich.
Was sind deine Statussymbole?
Ich glaube, ich versuche die zu vermeiden. Ich gebe auch nicht so viel auf Statussymbole. Also was mir wichtig ist, ist zum Beispiel, ich bin auch nicht auf Geld aus, auch wenn wir die ganze Zeit über Geld reden und Geld lebensnotwendig ist. Aber ich möchte gerne so viel Geld haben, dass ich auswärts essen gehen kann und mir nicht überlegen muss, wenn ich das jetzt mache, reicht das zum Ende des Monats. Das ist für mich dieses Komfortable. Und Statussymbole, es ist so dieses Materielle, so Gegenstände, die man besitzt und dann symbolisiert oder ausstrahlt das und diese Bücher, die ich gelesen habe oder du trägst deine Reklamheftchen, deine Surkamp-Bücher da mit dir rum. Nein, für mich sind das so Erlebnisse, das sind so Geschichten. Ich war zum Beispiel hier und da und habe mit dieser Person gesprochen und das war total wholesome oder habe diese Person kennengelernt. Also für mich sind das eher alles so immaterielle Symbole, glaube ich, viel.
Was willst du mit diesem Podcast ankreiden?
Ich unterschreibe sowieso fast alles, also generell doch eigentlich alles, was meine Gästinnen sagen. Und same und hundertprozentig fühle ich auch. Wir müssen mehr darüber reden. Wir müssen vor allem vielleicht mal überlegen, was als Nachrichtenwert gilt oder nicht. Welche Themen interessant sind oder nicht. Da ein bisschen mehr Verständnis schaffen und ich glaube ganzheitlich betrachten. Ich habe bisher das Gefühl, sobald man wenn man die Worte Klasse und Klassismus in den Mund nimmt, ist es dann direkt so linke Theorie. Das ist hier Friedrich Engels und Karl Marx und dann so ein wirklich Haarspalterei, von welcher Auslegung das jetzt alles ist. Oder man redet darüber und das sind dann so die Bürgergeldleute, die das beziehen, Hartz IV, die FlaschensammlerInnen, die keine Bleibe haben. Und dann aber so mit diesen ganzen Gesprächen wie, warum wird die AfD jetzt so krass stark, so was ist diese Unzufriedenheit oder wie können wir uns jetzt noch eine Wohnung oder Miete leisten und so weiter, wo ich mir denke, aber hä, es hängt doch alles miteinander zusammen, so diese ökonomischen Bedingungen oder dieses, wenn Leute über diese bekannte Schere zwischen Arm und Reich reden oder die Superreichen und die nichts haben, das ist ja alles eins. Und was ich mit diesem Podcast gerne erreichen möchte, ist aufzuzeigen, dass es alles verbunden ist Und sehr viele Dinge, wenn, wie gesagt, AfD, alle wundern sich, warum haben so viele junge Leute die gewählt oder warum die im Osten, in sehr fetten Anführungsstrichen jetzt, AfD gewählt haben, sitze ich da und denke mir so, ihr habt nicht im Blick mit den ökonomischen Umständen, mit den Ungleichheiten, mit dem dieser Erzählung von, ihr könnt das schaffen, nach unten treten. Warum wird das eigentlich alles nicht in den Zusammenhang gebracht? Und mit den Leuten, die ich mir einlade, mit ihren verschiedenen Backgrounds, möchte ich das Schritt für Schritt aufzeigen, bis vielleicht viele langsam verstehen, dass es alles ein großer Ball ist, in dem alles zusammenhängt.
Das war der Podcast Klassenarbeit mit
Bao Mingyuan.
Vielen Dank für deine Zeit, für deine Arbeit, für dein Engagement und ganz liebe Grüße an deine Eltern.
Vielen lieben Dank, Mareike Kaiser, dass du die Hostrolle übernommen hast.
Dankeschön. Sehr gerne.
Hui, das war auf sehr vielen Ebenen Self-Exposure. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr jetzt eher einen Eindruck bekommen, was dieser Podcast macht, machen soll, wen er adressiert, welche Gedanken und Absichten dahinter stecken. Und an dieser Stelle allerherzlichsten Dank an alle Zuhörenden. Danke für euer Interesse. Danke für die ganzen lieben Mails, Kommentare, Feedbacks, die mich erreicht haben. Ich würde mich total über Feedback freuen, welche Art von Gesprächen ihr besser findet, was euch besser gefällt. Also eher ein Dialog, ein Austausch oder eher, was bringen meine Gästinnen spezifisch zu diesem Thema mit? Also eher eine Interviewsituation und ich versuche das meiste aus ihnen rauszukitzeln. Schickt mir gerne eine Mail an feedback@klassenarbeit zu 1 oder 2. Und danke euch für die erste Reise, die erste Staffel von Klassenarbeit. Ab jetzt eben Klassenarbeit Staffel 2. Gespräche, die ich schon geführt habe und jetzt unregelmäßig veröffentliche. Und dann überlege ich mir auch nochmal, wie ich das am besten gestalten kann.